Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 12. November 2024. Ich habe gestern Abend telefoniert mit dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, um diesen jahrzehntelangen Vertreter und nach wie vor treuen Sozialdemokraten zu fragen, wie er eigentlich die Zustände momentan in der Bundesrepublik beurteilt. Das ist ja schon ein ziemlich wirres Spektakel, was sich einem da bietet, und man kann sich da durchaus erhebliche Sorgen machen über den Zustand der politischen Klasse, und vor allem kann man sich die Frage stellen, ob da die wesentlichen Protagonisten eigentlich begriffen haben, worum es geht, was auf dem Spiel steht und was letztlich für die Grundlage all dessen, was in Deutschland sozusagen die ganze Stabilität des Landes ausmacht, auch das Ansehen des Landes, nämlich die wirtschaftliche Prosperität, die gewaltige Wertschöpfungskraft dieser Bundesrepublik, die ja aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wie ein Phönix aus der Asche emporgestiegen ist, ob sich die jetzt sich für befähigt erachtenden Politiker tatsächlich den Ernst der Lage erkannt haben. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das klingt jetzt sehr überheblich, aber ich werde das gleich belegen können. Aber ich bin eingestiegen mit Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist natürlich ein sarkastischer Mensch, der immer auch mit ironischen Andeutungen und manchmal auch auf den ersten Blick etwas rätselhaften Formeln dann doch eben treffsicher den Missstand präzis benannt hat. Und ich habe ihn also gefragt, ja, wie sehen Sie jetzt das, da mit der Ampel, mit Ihrem Nachnachfolger Olaf Scholz und dieser vermurksten Aufgleisung da der Neuwahlen, wo sich alle schon wieder Vorwürfe machen, wie sogar den Befund hören, man könne gar keine Misstrauensabstimmung durchführen, beziehungsweise keine Neuwahlen, weil es an Papier fehle in der Bundesrepublik. Auch das noch, es hat kein Papier mehr. Ja gut, das wäre zumindest für all jene eine gute Nachricht, die unter dem Papierausstoß der deutschen Bürokratie und insbesondere der Steuerbehörden leiden. Aber da das ja heute auch über den elektronischen Informationskanal entsprechend ausgetauscht wird, ist da auch nur bedingte Linderung zu erhoffen, aber es hat schon eine ganz absurde Note. Und Gerhard Schröder, der sagt einen Satz, den ich noch nie gehört habe, bis dahin auf meine Frage, nämlich Waldemiramus, das war der Kommentar, das ist der Kommentar von Altkanzler Schröder zu den Vorgängen, zu den Wirren, zu den Turbulenzen in Deutschland, zu dem ja forcierten, sich abzeichnenden Machtwechsel, zum Lichterlöschen bei der Ampel. Waldemiramus. Und ich habe dann natürlich gefragt, was heißt Waldemiramus? Und er hat es mir dann erklärt. Bildungsbürger, der er ist, gesagt, ja, das ist eine Formel der katholischen Kirche, lateinisch, und zwar eben der katholischen Kirche, der er ja selber gar nicht angehöre. Und das sei wörtlich zu übersetzen mit: Wir wundern uns sehr. Wir wundern uns sehr über das, was gerade in Deutschland passiert. Mehr wolle er dazu nicht sagen. Ich habe dann etwas recherchiert, was heißt Waldemiramus. Ja, und Waldemiramus war sozusagen das Todesurteil, die härteste Kritik, die der Vatikan äußern konnte, mit dem ganzen Gewicht dieser jahrtausendealten Institution, wenn irgendwo ein fehlbarer Kleriker da in der Herde identifiziert werden konnte. Waldemiramus, wir wundern uns als vernichtende Zensur zu dem, was sich da zum Erstaunen und ja auch Entsetzen vieler Beobachter in Deutschland vollzieht. Aber wenn man es etwas weniger dramatisch formulieren möchte, könnte man sagen, ja gut, das sind halt die logischen Konsequenzen. Jetzt gibt es einen Machtwechsel, zum Glück einen friedlichen, und na ja, mit etwas Getöse. Die Vorwürfe konzentrieren sich im Moment natürlich auf den Kanzler Scholz. Man wirft ihm vor, er verzögere da die Vertrauensabstimmung, und er hat ja da auch entsprechend jetzt einiges sich anhören müssen, vor allem auch von Seiten des Oppositionsführers Friedrich Merz. Aber diese Kritik, meine Damen und Herren, die scherbelt natürlich in schweizerischen Ohren auch gewaltig. Denn der Friedrich Merz hätte ja die Gelegenheit, jederzeit ein konstruktives Misstrauensvotum hier im Bundestag zu lancieren. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Ich kann mich erinnern, Rainer Barzel, und dann natürlich auch in späteren Phasen ist das immer wieder mal angewendet worden. Es gibt die Möglichkeit, also der Friedrich Merz sollte sich da nicht beklagen und den Olaf Scholz wegen Verzögerungstaktik da zeihen, sondern er ist ja absolut frei, selber ein Misstrauensvotum hier einzubringen. Das macht er aber nicht. Und warum macht er das nicht? Und das zeigt uns eben die Problematik dieses Politikers. Er macht es nicht, weil er offensichtlich sich fürchtet davor, dass er Stimmen der AfD bekommen könnte. Also mit anderen Worten, die Brandmauer hindert ihn daran, das zu tun, was er eigentlich für richtig erachtet für Deutschland. Und das ist genau das Problem von Friedrich Merz. Er stellt die Brandmauer über Deutschland. Er stellt die AfD über Deutschland. Er macht den Björn Höcke, das ist ja sozusagen die Verkörperung all dessen, was er an der AfD nicht schätzt, er macht den Björn Höcke größer als die Bundesrepublik. Und damit stellt er natürlich das Interesse seiner Partei oder sein persönliches Interesse oder das seiner unmittelbaren Machtzirkel über das Interesse des Landes. Und das gibt ihnen natürlich einen ziemlich besorgniserregenden Eindruck von dem, was die CDU heute darstellt. Denn offensichtlich traut sich Friedrich Merz nicht zu, innerhalb seiner Partei und seiner Wählerschaft die Führung so zu übernehmen, um die Leute davon zu überzeugen, dass es jetzt wichtig ist, unabhängig davon, ob man jetzt AfD-Stimmen bekommt oder nicht. Ich meine, der Friedrich Merz, der braucht doch jede Stimme, die er bekommen kann, von wem auch immer, um Deutschland wieder auf die Spur zu bringen. Und das ist eben genau der Unterschied, meine Damen und Herren, zwischen Politikern wie einem Gerhard Schröder und einem Friedrich Merz. Jetzt werde ich hier noch sozusagen zum PR-Beauftragten des früheren Kanzlers, was ja einigermaßen kurios ist, zumal ich ja nicht unbedingt zu den Lob- und Bänkelsängern der Sozialdemokratie gehöre. Aber das muss man hier jetzt einmal ganz deutlich herausstreichen, und um gleich mich gänzlich um Kopf und Kragen zu reden, so hat das ja übrigens auch der russische Präsident Putin in Sotschi dargelegt, allerdings auch Viktor Orban und viele andere. Damals auch in Deutschland hat man das so gesehen, man hat ihm die Anerkennung gegeben. Schröder ist das Gegenteil von Merz. Er hat erkannt, natürlich auch auf Druck der Probleme, Deutschland, der kranke Mann Europas in den frühen 2000er Jahren, jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Wir können uns diesen Sozialstaat so nicht mehr leisten. Die Reformen müssen her, Harzreformen, und es hat Sitzungen gegeben mit dem Hans Eichel, dem Finanzminister und anderen, wo der Gerhard Schröder ganz klar gesagt hat, jetzt ist der Moment, wo wir das Land über die Partei, über das Amt, über die Karriere, über alles stellen müssen. Es geht hier um Deutschland. So hat er die Wirtschaft gerettet in Deutschland und damit natürlich auch Europa nach vorne gebracht und schließlich, Ironie, auch jene Sorglosigkeit, jene Frivolität gewissermaßen ermöglicht, die dann später von seinen Nachfolgern dazu benutzt werden konnte, um dann wieder Weichenstellungen vorzunehmen, die Deutschland wieder zurückgeworfen haben an dem Punkt, wo man sagen muss, der kranke Mann Europas. Und Friedrich Merz, der sich jetzt anschickt, hier das Steuer zu übernehmen, ist für mich zumindest jetzt, aber auch da, man muss fair sein, es kann ja sein, dass er das aus bestimmten Überlegungen, die uns nicht bekannt sind, jetzt so macht, aber dann in diese Rolle hineinwächst. Aber das muss man ihn jetzt fragen, da müsste man ihn jetzt konfrontieren und sagen, Sie, Herr Merz, die größten Übereinstimmungen, die die CDU mit anderen Parteien hat, das ist die AfD. Sie haben da die größten Übereinstimmungen. Mag ja sein, dass es in der AfD Leute gibt, mit denen Sie nicht zusammenarbeiten möchten, wo Ihnen quasi die Hand abfällt, wenn Sie die dem entsprechenden oder der entsprechenden geben müssten. Aber jetzt ist doch der Zeitpunkt gegeben, wo man sich solche geschmäcklerischen Kleinkariertheiten nicht mehr leisten kann. Und das verwende ich bewusst, dieses Vokabular. Das sind Kleinkariertheiten. Ich meine, wenn man behauptet, dass ein Björn Höcke sozusagen das ganz große Problem der Bundesrepublik sei, ja, dann hat man die Probleme der Bundesrepublik nicht verstanden. Björn Höcke ist ein Politiker, mit dem ich schon mehrfach mich unterhalten habe, von dem ich einen persönlichen Eindruck habe, natürlich nicht abschließend, aber es ist ein Politiker, der seit rund 10 Jahren in einem Landtag solide demokratisch verankert ist. Und mir wäre nicht bekannt, dass jemals von diesem Björn Höcke, und er ist ja der meistbeobachtete und meistkritisierte Politiker, vermutlich nach Donald Trump und Wladimir Putin in unserer Sphäre der Öffentlichkeit, ich meine, hätte er jemals irgendetwas vorgebracht, was gewissermaßen demokratisch halbseiten wäre, ja, dann wäre das doch ganz groß, dann wäre er schon hinter Schloss und Riegel. Aber man hängt ihn dann auf an bestimmten Aussagen, die man ja tatsächlich daneben finden kann. Aber um Himmels Willen, wenn man Deutschland sanieren will in dieser Situation, und schauen Sie sich mal die Zahlen der Wirtschaft an, der Automobilindustrie, ja, dann kann man doch diesen Björn Höcke und ein paar Sätze, die er abgegeben hat, nicht über das Wohl des Landes stellen. Das ist das Problem der CDU, meines Erachtens, des Vorsitzenden. Hier ist der Mut zur unbedingten Sachlichkeit, und das ist die entscheidende Führungsqualität, die sie haben müssen, der Mut zur Sachlichkeit ist nicht gegeben. Und er hätte ja so viel Rückenwind. Ich meine, schauen Sie sich einen Donald Trump an, schauen Sie sich eine Meloni an, schauen Sie sich die Situation in Österreich an. Ich meine, das sind ja gewaltige, das ist ja der Wink mit dem Himalaya, mit dem Mount Everest gewissermaßen. Lappi macht Augen auf. Wer Augen hat zum Sehen, der sehe. Schaut mal hin. Ich meine, das sind ja Veränderungen, die ja den Merz beflügeln müssten, hier auch auf die sogenannten Rechten zuzugehen. Denn da sind die Übereinstimmungen am größten. Sie hätten morgen, wenn man jetzt dieses Misstrauensvotum machen würde, sofort eine Mehrheit im Land. Jetzt sagen mir natürlich auch besorgte bundesrepublikanische Bürger, ja, er passt eben auf, weil dann das Ausland auf Deutschland losgehen würde, wenn man mit der AfD zusammenspannte. Siehe Österreich 2000 mit Haider und Schüssel und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, mag ja sein. Aber dann sind die deutschen Politiker auch selber schuld, weil sie sich natürlich an diesem AfD-Bashing, an diesem Wohlfeilen herunterdrücken, damit sie selber ein bisschen steiler rauskommen, beteiligt haben. Also das ist für mich ein Mangel an Ernsthaftigkeit. Entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich ausspreche hier. Aber das beschäftigt einen natürlich, weil das wird nicht ausgesprochen. Das wird auch in diesen Eiertänzen da in den Talkshows überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Und man müsste den Friedrich Merz einmal fragen, ja, um Himmels Willen, finden Sie denn tatsächlich, dass die Brandmauer wichtiger ist als die Bundesrepublik Deutschland? Glauben Sie denn tatsächlich, dass es sich Deutschland noch leisten kann, während da die Zulieferbetriebe schließen, während die Wirtschaft also dramatische Nahtoderfahrungen in vielen Bereichen erlebt, wenn sogar der absolute Wohlstands- und Innovationsmotor der Automobilindustrie gewissermaßen auch auf der Kriegsspur, auf dem Pannenstreifen daher stottert, dann glauben Sie uns also tatsächlich noch mit Brandmauerdiskussionen behelligen zu müssen? Ich glaube, Sie sind eine Fehlbesetzung für dieses Amt. Entschuldigung, ich meine, da müsste man ihn mal konfrontieren und schauen und hören, was er zu sagen hat. Und dann haben wir über das Thema Ukraine-Krieg noch gar nicht gesprochen und seine Nibelungentreue da zu den neokonservativen Falken in Washington, die ja jetzt ihre Aktien dramatisch sinken sehen. Ich meine, die Wahl von Donald Trump ist sozusagen natürlich auch ein Schlag ins Gesicht jener transatlantisch-neokonservativen Kreuzzugsmentalität, der sich meines Erachtens auch der Friedrich Merz hier zugehörig fühlt. Und ich bin ja auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dass die Wahl von Donald Trump, das muss man sich mal ganz klar vor Augen führen, ist auch ein Beweis für die Grossartigkeit der USA. Ich meine, der Mann ist vom Establishment verfolgt worden, regelrecht. Hexenjagd, er lag am Boden 2021. Er hatte die Partei gegen sich, er hatte das Establishment gegen sich, er hatte die Gerichte gegen sich, er hatte die Medien gegen sich, er hatte alle gegen sich. Mehr oder weniger die halbe Welt hatte er gegen sich. Und er hat es durchgezogen. Er hat es gemacht und er hat seine Strategie geändert. Im ersten Durchgang war er sozusagen der Stinkefinger, der sich da aufgereckt, emporgereckt hat. Und jetzt, wenn ich das richtig beobachte, so sieht es auch unser Amerika-Korrespondent, hat Trump eigentlich mit einer Umarmung die Wahlen gewonnen. Trump umarmt Amerika und er hat sogar Attentate überlebt und er hat es geschafft. Und das ist unglaublich, dass das überhaupt möglich ist. Das zeigt Ihnen doch, dass in den USA nicht der Deep State regiert und diese Kriegsfalken, die schon einen Krieg anfangen, bevor sie überhaupt den Namen des angegriffenen Landes aussprechen können oder wissen, wo das liegt. Ich übertreibe nur ein bisschen. Und das sind doch bemerkenswerte Vorgänge. Und die gehen eben auch nicht genau in die Richtung, in die da der Friedrich Merz zu drücken scheint. Also man muss hier ernsthafte Fragen stellen, und weil diese Fragen in Deutschland niemand stellt, stelle ich sie, beziehungsweise niemand, natürlich werden sie gestellt, in den Leserbriefforen. Ich lese inzwischen vor allem die Leserbriefforen der Zeitung, die sind ja hoch interessant. Man müsste vielleicht einmal das auswechseln, dass man nur noch die Leserbriefe abdruckt und gar nicht mehr die Artikel der Journalisten. Dann haben sie ein sehr adäquates Bild der deutschen Wirklichkeit. Also, Friedrich Merz, das ist sein Problem, stellt die Brandmauer, stellt den Björn Höcke über Deutschland, er macht die Brandmauer, er macht Höcke größer als die Bundesrepublik. Und das ist meines Erachtens dem heutigen Ernst der Lage nicht angemessen. Und wenn ich sage Ernst der Lage, dann verstehen Sie mich nicht falsch. Dann sage ich nicht Untergang des Abendlandes. Gut, die Deutschen brauchen manchmal etwas diese überdröhnte Rhetorik, um sich dann am Riemen zu reißen, sozusagen, wenn alles zusammenbricht, dann endlich schaffen wir es dann doch noch, aus dem Trümmerhaufen wieder emporzusteigen. Ja, ich will mich darüber nicht nur lustig machen, aber Ernst der Lage heißt, Probleme sind da und man muss sie sachlich lösen wollen. Und das ist für mich danach eine Glaubwürdigkeit, ob ein Politiker sagt, das ist doch mir egal, wer mir auf diesem Weg die Stimmen gibt. Ich nehme von jedem die Stimme. Und wenn mir der Teufel die Stimme gibt, dann sage ich auch dem Teufel Danke, aber am Schluss bestimme immer noch ich, wohin die Reise geht. Das ist doch die Einstellung. Und im Grunde, wenn man sich Befürchtungen vor Augen führt, die man vielleicht haben kann, dass natürlich das heuchlerische Ausland auf Deutschland losgeht, wenn man da eine AfD stärker einbindet, woran die deutschen Politiker aber auch selber schuld sind und die Medien, dann könnte man ja wenigstens hinter den Kulissen ein bisschen anfangen, Sondierungsgespräche zu führen. Aber wie ich das höre aus der Führungselite da der CDU, ist hier also die Tür keinen Millimeter auf. Kein Millimeter. Und mir zeigt sich einfach, dass das ein Unbehagen auslöst, vor allem in der deutschen Wirtschaftselite, mit der ich ja im Gespräch bin. Ich habe ja, kenne viele Unternehmer, will mich da jetzt nicht blöffen, wieder nicht blöffen und da plagieren mit dem, mit meinen Kontakten. Aber ich habe doch einige Kontakte auch in die deutsche Wirtschaft und da höre ich, dass man da nicht zufrieden ist mit dem. Aber irgendwie getraut sich noch so niemand aus der Deckung. Und vielleicht wäre hier ein konstruktiver Vorschlag aus der Schweiz, dass man den Friedrich Merz vielleicht unterstützen sollte. Er hat ja tatsächlich im Moment die besten Chancen, Kanzler zu werden. Und vielleicht müsste auch eine AfD hier auf ihn zugehen, beziehungsweise im Sinne der Sache, im Sinne von Deutschland, dass man sagt, wir sind bereit, wir stehen bereit und wir sind auch bereit, uns entsprechend da so mit der CDU ins Vernehmen zu setzen, dass das geht, dass man da auch von dieser Seite nicht die Differenzen zu unüberbrückbaren Ozeanen überspitzt und überhöht. Das wäre zu wünschen. Also mehr Pragmatismus, mehr Realismus und vor allem ja eben auch mehr Wirklichkeitsbezogenheit der Politik. Und das heißt eben, dass man sachlich über die Probleme redet und nicht über die parteipolitischen Präferenzen. So, jetzt habe ich Ihnen da eine grundsätzliche Vortragsrede gehalten über Deutschland. Dabei gibt es ja doch noch ein paar interessante Nachrichten, die wir auch nicht ganz aus dem Blick verlassen sollten. Ich mache es ganz kurz, weil wir doch schon einige Zeit haben verstreichen lassen. Senator Marco Rubio soll US-Außenminister werden, nicht Pompeo und Nikki Haley. Also die hat Trump, weil die ihn während des Wahlkampfs auch etwas an den Karren gefahren sind, jetzt ausgebremst. Rubio, ein interessanter Mann mit Migrationshintergrund, galt lange auch als möglicher Präsidentschaftskandidat. Und dann haben wir den Abgeordneten Walz, einen China-Falken, den er da bringt. Und auch punkto Iran sind da sehr konfrontative Töne zu vernehmen. Das Silicon Valley, das ja sozusagen auch ein Hauptquartier des Woken Amerika war, das hat sich jetzt zu einem verlässlichen Stützpunkt der Rechten gemausert. Und in Italien machen der Giorgia Meloni bei ihrer Bekämpfung der Migrations- und Asylmissstände die Richter einen Strich durch die Rechnung. Und da muss man einfach immer wieder einen Satz in Erinnerung behalten, der mir mal ein italienischer Geschäftsmann vor vielen Jahren mitgeteilt hat. Ich habe ihn gefragt, was ist das große Problem von Italien? Und er hat mir gesagt, das Problem von Italien ist, dass der Staat von bösartigen Anwälten kontrolliert wird, die jede vernünftige Politik im Ansatz zerstören. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ist übrigens auch die Erklärung dafür, weshalb Berlusconi gewinnen konnte. Ich habe übrigens mal einen Italiener gefragt, ja, aber wieso wählt ihr eigentlich immer Berlusconi? Der gilt doch als Gauner. Und dann haben sie gesagt, ja klar, der gilt nicht nur als Gauner, er ist auch ein bisschen ein Gauner. Aber bei ihm wissen wir wenigstens, dass er ein Gauner ist. Also der ehrliche Gauner ist dann sozusagen in der Politik immer noch dem unehrlichen Saubermann vorzuziehen. Finde ich eine interessante Nuance. Trifft vielleicht ein bisschen auch auf den amerikanischen Präsidenten zu, den neuen und den alten. Das Wall Street Journal berichtet, Trump habe mit Putin telefoniert zum Frieden in der Ukraine. Das hat aber Putin-Sprecher Peskov inzwischen dementiert. Bei diesem Telefongespräch sei es nicht um den Frieden gegangen. Es sind jetzt auch Eckpunkte möglicher amerikanischer Friedensvorstellungen ruchbar geworden im Wall Street Journal. Wesentlicher Gedanke, 20 Jahre lang soll die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden. Man will das Ganze einfrieren. Truppenbesetzungen aus Europa, quasi eine Art nordkoreanische und südkoreanische Einfrierung des Konflikts, ein Waffenstillstand auf 20 Jahre hinaus. Aber da kann ich Ihnen sagen, nach dem, was ich gesehen habe, nach dem, was ich beobachtet habe an der Waldeck-Konferenz, werden die Russen darauf überhaupt nicht einsteigen. Deutsche Bank entlässt mehr als 100 Manager, also auch im Bankwesen haben Sie Nachrichten, die Sie da entsprechend sehen können. Und ja, glaube, damit sind wir fast am Ende. Ich habe noch einen interessanten Aufsatz gefunden in der Russia RT-Ausgabe. Da ist ein türkischer Historiker mit einem Essay vertreten, der sagt, dass der blinde Support, also die blinde Unterstützung der Ukraine durch Deutschland auch ein entscheidender Faktor gewesen sei jetzt für die politische Unzufriedenheit. Immer mehr Deutsche seien nicht einverstanden, dass aus ihrer Sicht die Ukraine besser behandelt werde als oder die Ukrainer besser behandelt werden als die Deutschen. Also für die Ukraine können wir nicht genug Geld ausgeben, aber in Deutschland stürzen die Brücken ein. Sicherlich eine Beobachtung, die man nicht einfach leichterdings vom Tisch wischen kann. Interessant und natürlich, klar, es geht jetzt auch darum, wieder Germany first in den Blick zu nehmen. Aber ist Friedrich Merz der Mann des Germany first? Er ist der Mann, der Brandmauer first sagt oder Höcke first, der eben diese parteipolitischen Kinkerlitzchen, diese Geringfügigkeiten, dieses parteipolitische Geplänkel über das Wohl des Landes stellt. Das ist doch hier der zentrale Befund. Bin sehr gespannt, wie lange es dauert, bis man in Deutschland jetzt auch in den Talkshows und in den Medien darauf kommt und den ja mutmaßlichen Kanzler-Favoriten damit konfrontiert. Und eben als letzte Bemerkung noch einmal unterstützen vielleicht auch, darauf hinwirken, dem Merz zu helfen, ihm Widerstand zu leisten. Merz braucht den Widerstand, an dem er reifen kann. Und das ist natürlich ein Aufruf an sein unmittelbares Umfeld, aber auch an viele einflussreiche Deutsche, die ihn kennen. Nehmen Sie den Hörer in die Hand und sagen Sie ihm, was Sie denken. Schreiben Sie ihm. Ich glaube, das hilft. Das unterstützt. Denn meine Wahrnehmung ist, dass sehr viele Deutsche hier für die Sachlichkeit sind, für Deutschland. Dass man sich eben für Deutschland einsetzt und nicht für diese parteipolitischen, narzisstischen, ja, Geplänkel. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche Daily. Walde Miramus mit Gerhard Schröder. Wir wundern uns, aber selbstverständlich, wir bleiben zuversichtlich. Einen schönen Tag, bis später.